Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Herzlich willkommen zu Breitband mit Vera Linz.
Und mit Markus Richter. Smartphones sind kleine Wunderwerke der Technik, ausgestattet mit Mikrofonen, Kameras und der Fähigkeit, Daten von überall aus ins Netz zu senden, sind sie das perfekte Gerät, um jederzeit Film und Ton live zu streamen. Die Realität aber sieht anders aus, denn wenn Menschen ihre Smartphones in der Hand haben, nutzen sie meistens eine der ältesten Kulturtechniken. Sie schreiben Textnachrichten per SMS in Chatrooms oder per Instant Messaging. Klar ist, Text und bleibt wichtig, und wir beschäftigen uns heute deshalb mit dieser Nachrichtenform und wollen ergründen, wie sie sich über die Jahre verändert hat, wie sie uns prägt und wie viel Einfluss die technischen Hintergründe auf das tatsächliche Nutzungsverhalten haben.
Außerdem beschäftigen wir uns mit der Zukunft von Medienunternehmen im Netz. Nach dem endgültigen Aus der Nachrichtenagentur DAPD ist das Thema mehr denn je aktuell. Und die Verknüpfung aus klassischem Wirtschaftsjournalismus und schneller Netzkommunikation versucht jetzt das New Yorker Unternehmen Quartz, das wir im zweiten Teil der Sendung vorstellen. Indem wir außerdem noch das Buch Kill Decision besprechen, ein Roman, bei dem es um die militärischen und gesellschaftlichen Konsequenzen von Drohnen, also autonomen Fluggeräten, geht.
Und die Netzmusik hat heute Vivin Perkovic ausgewählt. Der erste Track kommt von Major Lazer, die uns ihr gestern erschienenes Album Free the Universe mit einer kostenlosen Remix-EP schmackhaft machen wollen. Darauf finden sich Mixe von Snoop Dogg, der jetzt Snoop Lion heißt, oder No Doubt. Auch eine ihrer eigenen besten Entwürfe haben Major Lazer hier recycelt, nämlich den Beat von Get Free, den sie mit einem jamaikanischen Reggae-Nachwuchssänger zusammengebracht haben. Und dieses Stück heißt Chronics, Where I Come From.
Ooh, yeah. Tell me where you come from, Chronics, whoa, whoa, whoa. Not from around here. Yeah, where I come from. This is the remix, man. Zing fans, from I was a baby. Wrap up in a nappy. Me never ever like to see me mommy unhappy. So me go married to the money under a canopy. Come me believe, say every black man canopy. Because boom, me love jewelry, daddy love things. Me and Teflon fi have house we kill up on the hill. Grandma want the house we build when me say ill. Me a talk about close to Jill, boy. I mean, I know about Jack. When it comes to money, me say me know about that. And if I JSE, me say me sure about stocks. And if I make it in a life, can I sure about that? Whoa, boy, where I come from, everyone's happy. So me call while she and tell him fi say, go and go tell Wall Street that I'm coming soon. Been dreaming about money all afternoon, because making money is always on my mind. Oola, go down the west, pan a piece of land, and farm the IS, then that's the plan, because making money is always on my mind. So from here, this the motherland, that mean you this your father. Would I like to build a house, you know this a barber. Drive on in a deep hole of Africa and stretch me on to every ghetto youth and send you this your ask for. Oh. Poverty me curse it, me pocket weak until me have to nurse it. So me a go also try entrepreneurship, cause me have to sweeten me account like Ursley's. I say, where I come from, everyone's happy. But them bring we beyond, don't I carry beyond.
Breitband, Topic.
Ja, während ich hier moderiere, sehe ich meinen Kollegen Markus Richter irgendwas an seinem Smartphone machen, Markus.
Entschuldige, du musst dich doch nicht immer so vorführen. Ja, natürlich. Das Smartphone ist ja eine ganz wichtige Rolle. Es ist ja auch nicht so, dass ich der Einzige bin, der im Studio so ein Gerät mit dabei hat. Habe ich mir zumindest hintertragen lassen. Spannend ist ja, wofür wir das nutzen, oder? Also, weil dieser Haufen Technik, der Raumschiffe fliegen kann im Prinzip, aber dann ist es doch wieder nur Text.
Es soll Leute auch geben, die damit telefonieren.
Wirklich?
Ja, tatsächlich. Aber ich nutze es meistens zum Schreiben. Also nee, den telefonieren meistens zum Schreiben. Und auch so, dabei auch gerne Smileys übrigens. Und weißt du warum?
Nee.
Aus Faulheit. Es geht schneller.
Verstehe. Convenient also ist es. Okay, na gut. Egal wie weit die Technik voranschreitet, also Textnachrichten in mehr oder weniger direkter Kommunikation sind immer noch sehr, sehr, sehr wichtig. Chats kann man das nennen oder auch Instant Messaging. Und natürlich hat das im Lauf der letzten Jahre unser Kommunikationsverhalten maßgeblich beeinflusst.
Und wie, das klären wir gleich, aber vorher ein wenig Geschichte. Denn obwohl wir uns heutzutage unter einem Chat vor allem Textnachrichten mit ein paar Smileys vorstellen, hat das alles ganz anders angefangen und Philipp Banse hat sich für uns deshalb auf die Chat-Zeitreise begeben.
Chat meint elektronische Kommunikation in Echtzeit. So gesehen ist Chat weit älter als das Internet.
Delta Lima 7. Er hat wahrscheinlich noch einen Funkkontakt, den Partner hören wir gar nicht. Delta Lima 7 United, Victor Oscar.
Nie mit Klarnamen und rund um den Globus. Amateurfunker chatten seit über 100 Jahren.
Ich muss dazu sagen, der Sprechfunk ist nur eine Facette oder eine Möglichkeit, in Verbindung zu kommen. Man kann natürlich das Ganze auch in Morsetelegrafie machen.
Die Echtzeitkommunikation findet heute vor allem im Internet statt. Ist E-Mail der Brief des Internets, so ist Chat, obwohl meist aus Text bestehend, das Online-Gespräch. Die älteste Form der IP-basierten Echtzeitkommunikation ist der Internet-Relay-Chat, kurz IRC oder IRC. Die Technik wurde in den 80er Jahren noch vor dem World Wide Web erfunden und setzt spezielle Software voraus. IRC-Chats sind textbasiert, sind in der Regel öffentlich und mit mehreren Teilnehmern. Ein bisschen wie in der Kneipe.
Ja, nicht viel zu tun, aber gleich ist Mittagspause.
Bei Pizza Hut ist gerade Mittagsangebot, bla.
Kein Pizza Hut hier in Italien, dafür andere leckere Pizza.
In Italien würde Pizza Hut auch ziemlich verkacken.
Obwohl das Internet immer noch abertausende Irrräume beherbergt, weit verbreiteter ist heute Instant Messaging. Bekannte Anwendungen sind Jabber, Skype, Google Talk oder der Facebook-Chat. Das Bedürfnis nach formloser, knapper Textkommunikation belegt der Boom von mobilen Chat-Apps auf Smartphones. Allein über WhatsApp werden täglich unglaubliche 17 Milliarden Nachrichten verschickt. Auch hier werden Nachrichten fast ohne Zeitverzug übertragen. Auch hier haben korrekte Orthographie und exakte Grammatik keine Priorität. Aber anders als beim Vorfahren SMS sehen die Teilnehmer bei WhatsApp, ob der Chatpartner gerade online ist.
Dadurch, dass der Online-Status für die anderen Nutzer sichtbar ist, kann natürlich eine höhere Erwartungshaltung da sein, dass man auch eine schnelle Antwort bekommt.
Sonja Kröger, Kommunikationswissenschaftlerin von der Uni Hohenheim in Stuttgart, untersucht die Nutzung von mobilen Instant-Messenger-Diensten. Für WhatsApp sind Google und Facebook gerüchteweise bereit, sehr viel Geld zu zahlen. Dabei haben die Internetriesen längst ähnliche Angebote selbst im Repertoire, etwa den Audio- oder Videochat à la Skype, auch mit mehreren Teilnehmern.
Welcome, liebes Internet. Welcome Janis alias Netzfeuilleton, heute unser erster Gast. Welcome Thomas.
Ja, schönen guten Abend.
Mit Googles Hangout kann jeder seinen Videogruppenchat heute sogar live und öffentlich im Internet übertragen. Die Demokratisierung der Talkshow und vielleicht der erste Chat, für den man eine Rundfunklizenz braucht.
Philipp Banse mit einer kurzen Geschichte des Chats. Und auch wenn man jetzt diese Videodienste technisch vielleicht mit dazuzählen kann, ist Chat für die meisten Nutzer doch geschriebene Kommunikation, vielleicht noch durch Bilder aufgelockert. Wenn Sie selber mit teilnehmen wollen, können Sie das heute während der Sendung auch gerne tun. breitband.deradio.de/chat ist die URL, da können Sie mit uns quasi direkt chatten. In den letzten Jahren ist das auch immer mehr durch Smartphones passiert. Da hat sich eine ganz eigene Form entwickelt, die sich in etwa zwischen SMS, also ein Empfänger, 160 Zeichen, nur Text, und Internetchat mit theoretisch beliebig vielen Empfängern und multimedialen Elementen herausgebildet hat.
WhatsApp ist sicher das bekannteste dieser Messenger-Programme, aber es gibt natürlich auch viel Konkurrenz in Form von Kik, Chat One, Chat On oder demnächst offiziell von Mobilfunkanbietern Join. Wie diese Art zu kommunizieren uns beeinflusst, das wollen wir jetzt mit Martin Hase besprechen. Er ist Professor für Romanistik und allgemeine Sprachwissenschaft an der Universität Bamberg und beschäftigt sich mit Online-Kommunikationsformen und Sprachwandel und jetzt hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Wir haben jetzt erstmal den Unterschied gemacht, der vielleicht nur technischer Natur ist, zwischen SMS, Chat und Messengern. Gibt es im Benutzungsverhalten oder in der Auswirkung tatsächlich diesen Unterschied auch oder ist das nur Technik?
Nein, da gibt es natürlich Unterschiede, ist ja klar. Normalerweise richtet man ja mit einer SMS eine Nachricht an eine Person. Man kann das auch an mehrere tun, aber normalerweise ist es so 1:1. Und da hat man natürlich eine ganz andere Art, sich zu verhalten, als wenn man in einem Chat mit vielen Leuten kommuniziert. Denn dann ist es ja zum Beispiel auch so, wenn jemand anders wieder antwortet, auf wen antwortet er jetzt? Das muss dann auch noch ausgehandelt werden. Das ist bei der SMS viel klarer. Und dadurch verändert sich natürlich das Kommunikationsverhalten. Das ist ganz klar. Und damit ändert sich auch die Sprache. Es gibt besondere sprachliche Auffälligkeiten in Chats, wo mehrere miteinander kommunizieren, die es halt bei der SMS nicht gibt.
Das heißt, SMS und WhatsApp zum Beispiel, das ist ein intimerer Bereich, wo man vielleicht auch privater miteinander kommuniziert.
Ja, zumindest SMS. Also WhatsApp ist da so ein bisschen dazwischen. Da kann man ja eigentlich alles machen, wenn man denn will. Also im Moment ist ja WhatsApp auch so ein bisschen bekannt dadurch geworden, dass es nicht so sicher ist. Aber im Grunde ist das auch ein Ersatz für SMS.
Gibt es denn, wo es gerade angesprochen wurde, in diesen Gruppenunterhaltungen so eine besondere Kulturtechnik, die sich entwickelt hat, für wer darf da überhaupt mitmachen, wie ist Eintritt und Austritt geklärt?
Naja, also es entwickelt sich natürlich so ein Gruppenverhalten und so ein identitäres Verhalten. Das sieht man ja auch an der Sprache. Also jemand, der da nicht richtig reingehört und da mitmacht, selbst wenn er reingelassen wird, ich meine, das ist ja nicht so das Problem, dann wird er sich möglicherweise nicht wohlfühlen, weil er Dinge nicht versteht. Weil eben da dort sehr viele gruppenspezifische sprachliche Eigentümlichkeiten auftauchen, Abkürzungen, Emoticons und so weiter, die man nicht so als Außenstehender unbedingt durchschaut. Und dann eben vielleicht auch die Lust verliert.
Gruppen haben wir ja auch im Offline-Bereich. Da gibt es ja auch Gruppensprache, eine Art in der Gruppe zu kommunizieren. Inwiefern unterscheidet sich das von diesem Chat-Bereich? Was ist da in der Sprache anders, mal abgesehen jetzt von Smileys zum Beispiel oder Abkürzungen?
Naja, also der Chat-Bereich ist ja schriftlich. Das ist ja, glaube ich, was Besonderes. Und ich meine, ich beschäftige mich ja schon etwas länger damit und Ende der 90er Jahre haben Leute gesagt, das ist nicht so wichtig, weil das nur eine vorübergehende Sache ist. Bald gibt's Voice-Chats, Voice-Mailboxen und dann machen die Leute das alles per Voice-Mailbox und inzwischen sieht man, das passiert gar nicht. Also das gibt da schon so ein gewisses Bedürfnis und dadurch, dass es schriftlich ist, gibt's eben auch Besonderheiten, die sich völlig davon unterscheiden, was Leute tun, wenn sie mündlich interagieren. Obwohl dieses Identifikatorische, also eine besondere Gruppensprache, das beobachten wir auch, wenn sich Gruppen zusammenfinden und mündlich miteinander sprechen.
Das heißt, man könnte die Abkürzungen, also sagen, dass man so LOL, OMG, dass man sozusagen, dass so Worte zusammengezogen werden, nicht so sehr als platzsparend übersetzen, sondern eher als so ein Slang, der sich entwickelt?
Genau, Slang ist, glaube ich, ein ganz guter Ausdruck. Das wird auch, also zum Beispiel auf Italienisch heißt es Gergo, das ist eigentlich das italienische Wort für Slang. Und darunter versteht man eben auch diese Besonderheiten.
Gibt es eigentlich auch Kulturtechniken zur Bestätigung der Identität des Gegenübers? Also, dass die Leute auschecken, sind die anderen wirklich die ich meine, dass sie sind oder vertraut man da auf die Technik?
Naja, auf die Technik kann man nicht so vertrauen, aber es ist schon so, dass viele Leute relativ blind vertrauen und sagen, wer das, wenn da irgendwie ein Nickname steht, den ich kenne, dann ist der das. Gibt es übrigens auch bei E-Mails. Ganz bekanntes Phänomen, man kann ja, das wissen viele Leute irgendwie nicht, ich kann ja irgendeine Absenderadresse angeben bei einer E-Mail. Und viele sind davon überzeugt, das muss von dem Menschen kommen, dessen Absenderadresse da steht. Und das machen sich dann eben Spammer und andere zunutze. Aber beim Chat ist es, also ich habe nicht beobachtet, dass Leute da grundsätzlich nicht vertrauen, obwohl man eigentlich vorsichtig sein müsste.
Wie wichtig ist denn in den verschiedenen Formen die gefühlte Anwesenheit des Gesprächspartners? Also wird darauf vertraut, dass der andere ja sowieso da sein muss und antworten muss? Sofort?
Ja, das hängt so ein bisschen davon ab, über was für ein Chat wir sprechen. Also beim IRC, Internet Relay Chat, das ist ja auch eine ganz alte Technik unter diesen neuen Techniken, da ist es so, da gibt es halt inzwischen sehr viele Clients, die automatisch anzeigen, dass jemand nicht da ist, wenn er längere Zeit da nicht das Fenster im Vordergrund hatte. Und dadurch ist so das Gefühl entstanden, dass die anderen immer da sind und auch gleich antworten müssen. Bei WhatsApp zum Beispiel, weil es ja doch ein bisschen wie eine SMS ist, da haben die Leute, glaube ich, weniger Probleme damit, wenn erstmal nicht gleich die Antwort kommt.
Wir sprachen schon über den Unterschied zwischen gesprochener und geschriebener Sprache. Hat eigentlich dieses Schreiben im Chat, hat das eine Rückwirkung inzwischen schon gehabt auf die gesprochene Sprache? Also sprechen wir heute vielleicht anders manchmal, weil wir uns sozusagen, unsere Sprache sich im Chat verändert hat?
Hm. Ja, also ich glaube, ich meine, es ist ja eine Sache, die was mit geschriebener Sprache zu tun hat. Und da kann man vielleicht tatsächlich Rückwirkungen sehen. Also selbst auf Postkarten sieht man Leute, dass Leute Smileys malen oder so. Also da gibt's eine Rückwirkung. Für die Mündlichkeit nicht so sehr. Es gibt zwar Leute, die dann auch mal im Radio LOL sagen oder so. Hm. Gerade im Jugendradio hört man das. Aber das ist ja so ein einzelnes lexikalisches Phänomen, dass sich jetzt wirklich die Grammatik ändert der gesprochenen Sprache durch diese geschriebene Sondersprache des Chats. Das kann man nicht beobachten. Und das würde auch nicht sehr plausibel sein, weil es doch ein ganz anderes Medium ist.
Dem Klischee zufolge müsste man jetzt sagen, ein Sprachprofessor im Deutschlandradio Kultur müsste jetzt auch mal den Niedergang der deutschen Sprache durch das Chatwesen verkünden. Wie ist denn da die Ansicht in der Sprachwissenschaft? Sagt man da, das ist eine Veränderung oder ist man da irgendwie negativ oder positiv dem gegenübergestellt?
Naja, Sprachwissenschaftler finden so einen Kulturpessimismus nicht so gut, weil sie ja versuchen, aus der Distanz und mit einer gewissen Objektivität an die Sache ranzugehen. Aber man hört oft, dass es da ein Kulturverfall gibt, also insbesondere Leute, die sich mehr so mit Didaktik, Schulunterricht und so beschäftigen, sagen oft, dass da Sprachverfall zu beobachten sei. Das ist aber, glaube ich, nicht so, denn ich meine, das ist halt eine zusätzliche Form der Kommunikation, die eben dann auch zur Vielfalt beiträgt. Also das mit dem Sprachverfall passt nicht so. Außerdem gibt's noch eine sehr interessante Beobachtung, die man machen kann. Man denkt ja sowas wie diese Smileys und bei WhatsApp ist das ja noch ausgebaut worden. Da gibt's da so kleine Bildchen mit so zum Beispiel so ein kleiner Finger oder so. Das sei alles ganz neu. Aber im Grunde schließt das an Dinge, die es schon in mittelalterlichen Manuskripten gegeben hat. Da hat man an der Seite so Randbemerkungen gemacht. Diese Zeichen haben auch, die uns so neu erscheinen, haben auch eigentlich ganz alte lateinische Namen. Also dieses kleine Händchen mit dem ausgestreckten Finger heißt Manicula, weil das eben das Händchen auf Lateinisch ist. Und das brauchte man, dieses Wort, weil das beschrieben wurde, wenn man sich mit alten Manuskripten beschäftigt hat. Oder auch, dass unser Ad-Zeichen ist eigentlich ein AD-Zeichen, ist eine Abkürzung für A und D, weil das eine häufige lateinische Präposition war, hatte man in den mittelalterlichen Handschriften schon dieses Zeichen entwickelt und sogar bei dem Zeichen sogar noch früher. Was man also jetzt beobachten kann, und das finde ich eigentlich sehr, sehr erstaunlich, dass eigentlich längst vergessene Traditionen oder vorgeblich vergessene Traditionen aus der mittelalterlichen Handschriftpraxis plötzlich wieder da sind. Und das, finde ich, ist doch eigentlich was ganz anderes als Sprachverfall.
Das freut den Sprachwissenschaftler auch, denke ich. Ist es eigentlich so, sprechen wir heute weniger, weil wir mehr chatten? Weil man sagt ja immer, man telefoniert auch mit dem Telefon, aber meistens spielen die Leute an dem Gerät rum oder schreiben irgendwas.
Ja, da müsste man mal einen Sozialwissenschaftler fragen. Ich glaube, dass, also mein Eindruck, also jetzt als Laie, ich bin ja Linguist und kein Sozialwissenschaftler, mein Eindruck ist, dass die Interaktion zwischen Leuten eher zunimmt dadurch. Und wer viel miteinander simst oder so, der trifft sich auch mehr mit Leuten. Also ich glaube, dass es wirklich mehr Interaktion als weniger Interaktion gibt.
Vielen Dank, Martin Haase, Professor für Romanistik und allgemeine Sprachwissenschaft an der Universität Bamberg. Kein Grund zum Kulturpessimismus und schon ganz, ganz, ganz alte Symbole finden wir auch in den aktuellen Chats noch wieder. So good.
It's Good to Be Alive heißt dieses Lied und das ist auch schon alles an Text darauf, aber mehr braucht es auch nicht, um die Frühlingsstimmung mitzubringen, die ja gerade vorsichtig optimistisch aufkommt und sich in den nächsten Tagen ja glücklicherweise auch noch verstärken soll. Damn Funk will aber doch noch eine weitere Nachricht mitteilen. Der Track ist eine kleine Vorschau auf sein neues Album, das im Sommer erscheinen soll.
Und nachdem wir uns hier mit den kulturellen, sprachlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen von Chat beschäftigt haben, wollen wir uns jetzt auch noch der wirtschaftlichen und technischen Seite zuwenden und begrüßen dazu unseren Kollegen Ben Schwan. Hallo.
Hallo zusammen.
Ja, wenn es um Messenger-Programme auf Smartphones geht, ist der Name WhatsApp sicher, dass das der Name, den die meisten kennen. Einerseits wegen seiner Beliebtheit, andererseits wegen immer wiederkehrender Sicherheitslücken. In der vergangenen Woche wurde nun gemunkelt, Google könnte WhatsApp vielleicht kaufen. Ist da was dran?
Also erstmal, die Quelle war so ein bisschen fischig. Das war so ein Blognetzwerk aus Portland und es gab keine große Quelle, die gesagt hat, weiß nicht, Wall Street Journal oder so, dass das wirklich stimmt. Die Bewertung, die da abgegeben wurde, sollte so ungefähr 1 Milliarde sein. Die klingt relativ realistisch. Facebook hat kürzlich diesen Bilderdienst Instagram genau für den gleichen Betrag übernommen. Entsprechend kann man sich das durchaus vorstellen. Allerdings kam dann kurze Zeit danach auch ein Dementi, und zwar über eine gute Publikation, über einen Blog vom Wall Street Journal. Und entsprechend war das dann wirklich dann gegessen. Und es gibt keinen weiteren Kommentar. Also wir wissen nicht genau, was da wirklich im Hintergrund läuft. Es gab allerdings im Dezember auch schon mal Informationen, dass vielleicht Gespräche mit Facebook liefen. Also wie das immer so ist.
Interessant könnte es ja trotzdem sein für die großen Firmen. Was hätten die denn davon, wenn die WhatsApp jetzt kaufen würden?
Also man muss sich erstmal vorstellen, wie riesig WhatsApp derzeit ist. Also es gibt so ungefähr 250 Millionen User. Derzeit gehen so am Tag so rund 17 Milliarden Messages über diesen Dienst. Also es ist sehr, sehr, sehr viel. Man könnte sich beispielsweise vorstellen, dass Google das in Google Plus seinen eigenen sozialen Netzwerkdienst einbaut und damit dann seine Social-Strategie also auch verbreitert. Man kauft sich da halt eine große Nutzerschaft. Google hat ja selbst Probleme, so ein bisschen Facebook-Konkurrenz zu machen. Google Plus läuft zwar inzwischen ganz gut, ist aber immer noch deutlich kleiner. Und Facebook ist ja jetzt gerade mit seinem Facebook Home, das ist diese neue Mobilplattform, sehr stark dabei, auch mobil groß zu werden. Also die werden jetzt am 14. kam das jetzt dann auch raus und kann installiert werden auf Android-Geräten. Und da sind diese Nachrichten, die EM-Nachrichten, also Messages, wirklich eine wichtige Sache. Und ein anderer Grund, warum es jetzt wiederum nicht passen könnte, ist beispielsweise, dass Google halt selber einen eigenen Dienst hat, Google Talk. Und das ist auch nicht klein. Das heißt, die könnten also auch viele Leute dann auch wirklich anziehen, wenn sie es denn wollten. Und ein anderer Negativaspekt ist, die Leute, die WhatsApp heute nutzen, die wollen vielleicht gar nicht zu Google. Das heißt, es könnte sein, dass wenn die übernommen werden, dann WhatsApp eben einfach Nutzer verliert.
Aber Google will ja jetzt seine verschiedenen Chat-Protokolle in den Dienst Bubble bündeln. Wie könnte das denn aussehen? Und weshalb ist Instant Messaging so wichtig für Google?
Also es soll so eine zentrale App geben, da gibt es jetzt auch nur Gerüchte, also genau wissen wir das noch nicht, aber derzeit sieht es halt so aus, Google hat wie bei vielen anderen Bereichen auch sehr, sehr viele verschiedene Dienste. Da gibt es Voice, das ist ein Voice-over-IP-Dienst mit Telefonie, dann gibt es eben das Talk, was ich erwähnt habe. Man kann mit Google Plus eben auch Kurznachrichten verschicken und vielleicht würden dann auch externe Protokolle wie beispielsweise SMS dann mit eingebaut. Babel wäre plattformneutral nach dem, was man bisher hört. Das heißt, da wird es mindestens einen Client geben für Android und für iOS, also auch fürs iPhone. Und dann soll es einen Client geben für einen Desktop. Man wird dann ein eingebautes Archiv haben. Das heißt, man kann gucken, was hat man mit Leuten besprochen früher. Und ein Grund für das Projekt ist halt einfach, dass Kommunikation und IM einfach eine wirklich wichtige Sache sind für die Zukunft. Und die Leute sind halt sehr, sehr viel da. Und Google will halt Daten haben, damit dann auch personalisierte Werbung eben auch verarbeitet werden kann und die Leute dann auch reicht. Und wie ich vorhin auch schon sagte, pardon, Facebook lebt selbst halt massiv von Kommunikation.
Jetzt haben wir die ganze Zeit nur von den großen Namen geredet, also WhatsApp, Facebook, Google. Gibt es denn tatsächlich vielleicht auch schon alternative Dienste für dieses ganze Instant Messaging, die nicht so groß, aber vielleicht doch empfehlenswert sind?
Also da gibt es eine ganze Reihe. Es ist in der Tat so, wir haben ja vorhin auch schon gehört, dass es IRC schon ewig gibt. Dann gibt es AOL Instant Messenger. Die sind sehr, sehr groß, diese Dinger. Aber mittlerweile haben sich halt Dienste wie WhatsApp oder eben Facebook und Google dann auch wirklich durchgesetzt. Aber es gibt da diverse Clients, die man halt auf dem iPhone oder auf dem Android-Gerät dann installieren kann. BeeJive IM ist zum Beispiel bekannt, IM Plus. Und dann gibt es auch eigene Dienste, die Apple selber dann anbietet, nämlich iMessage, was eben dann so ein bisschen so ein SMS-Ersatz ist. Und der ist also auch unter iPhone-Nutzer sehr, sehr erfolgreich. Inzwischen läuft auch auf dem iPad und dem iPod Touch. Und außerdem gibt es natürlich dann auch noch andere Dienste, die man vielleicht auch vom PC kennt. Skype gibt es mobil auch, kann man dann auch chatten. Was ich allerdings auch wirklich empfehlenswert finde, sind halt wirklich unabhängige Dienste. Da gibt es ein Schweizer Angebot, das heißt Threema. Und das Gute daran ist eben, dass es verschlüsselt ist. Und zwar so stark verschlüsselt, dass noch nicht mal der Anbieter es auch sehen kann. Das ist halt ein großer Unterschied zu WhatsApp oder auch iMessage beispielsweise. Die Dienste sind nur teilweise verschlüsselt oder gar nicht verschlüsselt. iMessage ist verschlüsselt, aber da kann zumindest Apple reingucken. Und dieser Schweizer Dienst Threema, zu dem wir dann auch wahrscheinlich auch auf der Website auch noch einen Link haben werden, der macht es halt so, dass wirklich nur die Nutzer untereinander kommunizieren können.
Das werden wir auf jeden Fall haben auf der Website einen Link. Da kann man dieses Gespräch auch nochmal nachhören auf breitband.deradio.de. Über die technischen Aspekte des Chattens und von Instant Messaging sprachen wir mit unserem Kollegen Ben Schwan. Herzlichen Dank.
Danke auch.
Check me out right there. It's Saturday and I'm feeling lazy. So I grab the microphone and I go crazy. People always say, you amaze, man. Because you made one of my favorite songs, What Is Born. But honestly, all I do is avoiding being bored. Cause wasting time is something I don't want to afford. So I gets busy and I thank you, Lord. For my turntables, ukulele, keyboard. Tricky birthday mic check, 1, 2. I just had my cereals and now I'm going to create a new dance in my pajama pants. Fresh, slick, funny in my bunny rabbit shoes. Last night I designed a new shirt and hung out with my girlfriend cause she called in sick from work. Sometimes all you gotta do is kick back and chillax and wipe your ass with emails directly from your screen. When it feels like Christmas, though it's summertime. Your favorite album and listen to number 9. If I don't make sense, call me non-master sense. But if you dig my shit, then call all your friends. Cause you never know when that kid named Jens might get run over by a Mercedes-Benz. True, cause life's unfair yet sad. So far this one's the best I've ever had. Never try to live it backwards, that's bad. And never get married to your own cousin. Because your kids will look like Condoleezza Rice. And afterwards you're sorry and you say, fuck the scheiß. To begin with, why have kids if they all die of cancer and run out of drinking water? So tape your windows, duck and cover, and never click a link that doesn't underline your hover. Terrorists could be anywhere, ain't that weird? I mean, they live in caves and they have funny beards. If it all seems like a movie you don't get, consider the channel you chose on your TV set. If I may introduce verse number 3. I didn't plan the structure, but it's P.O.P. I hope you didn't notice that there are no breaks, and the melody is always the same like cornflakes. This is how we do, do it yourself, amateur style, from 12 to 12.
Das war, wenn man so will, ein Geburtstagslied, denn es kommt vom Jubiläumssampler des Netlabels Up It Up. Und das begann als Hobbyprojekt, wurde zu einem verlässlichen Hort von skurril schwungvoller Musik und ist jetzt 10 Jahre alt. Salamander heißt der Track von Label-Mitbegründer Tracky Birthday, der noch einen weiteren Grund zu feiern hat. Am 23. April bekommt er mit Tricks eine eigene Show auf der Internetplattform Art Creative, in der es ums Musikmachen gehen soll.
Breitband, Medien und Meinungen.
Die kommen in dieser Woche von unserer Kollegin Julia Eickmann. Hallo Jule.
Hallo Markus.
Und im Netz beliebte Schlagworte Überwachungsstaat und Law and Order Politik. Diese Woche nochmal besonders. Die Rede ist aber von Deutschland. Worum geht es da?
Ja, der Aufreger ist das Gesetz zur Bestandsdatenauskunft bzw. dessen Reform. Die regelt nämlich, unter welchen Bedingungen staatliche Stellen künftig persönliche Daten beim Netzbetreiber abfordern dürfen. Zum Beispiel Name und Anschrift, Passwörter oder auch IP-Adressen. Diese Diese Neuregelung war nötig geworden, weil das Bundesverfassungsgericht die bisherige Handhabung der Bestandsdatenauskunft als Eingriff in das Fernmeldegeheimnis und damit als verfassungswidrig beanstandet hatte. Auch die Auskunftspflicht der Provider gegenüber Behörden hatte das Gericht kassiert und forderte klare Voraussetzungen, unter denen ein Zugriff des Staates auf persönliche Daten möglich sein sollte. Künftig soll die Abfrage von PINs, PUCs und Passwörtern nun also nur noch mit richterlicher Erlaubnis möglich sein und auch das nur im Einzelfall, wenn es für die Verfolgung von Straftaten nötig ist. So wollen es zumindest Union, FDP und SPD, die das Gesetz Ende März im Bundestag beschlossen hatten. Und da sich Union und SPD nun schon mal einig sind, dürfte es Anfang Mai dann auch den Bundesrat passieren. Was aber genau mit drohender Gefahr oder mit Straftat gemeint ist, das ist weiterhin nur relativ vage formuliert. So könnte schon eine Ordnungswidrigkeit ausreichen, um Internetnutzer künftig identifizieren zu lassen. Deswegen nennt die neue Richtervereinigung das Gesetz auch halbherzig, intransparent und unplausibel. Und es wurde außerdem vor reichlich leeren Rängen durch den Bundestag gewunken. Diverse Organisationen, allen voran die Piratenpartei, haben deswegen für morgen zur bundesweiten Demonstration gegen die Bestandsdatenauskunft aufgerufen.
Wenn Ihnen also eine aufgebrachte Menschenmenge morgen mit No-BDA-Schildern entgegenläuft, dann wissen Sie, es handelt sich um eine der vielen bundesweiten Demonstrationen gegen die neue Bestandsdatenauskunft. Alle Links dazu auf breitband.deradio.de. Und es ist auch so diese Woche, dass ein etwas, was wir alle schon gefühlt haben, tatsächlich Wirklichkeit geworden ist. Das Internet ist langsam, obwohl wir ganz schnell gekauft haben. Was ist da los?
Genau, das hat die Bundesnetzagentur im Rahmen ihrer Initiative Netzqualität rausgefunden. Auf einer Website der Initiative konnten Nutzer die tatsächliche Geschwindigkeit ihres Breitbandanschlusses testen lassen und das haben auch über 200.000 Menschen gemacht. Das Ergebnis, so schnell wie vertraglich vereinbart, du hast es schon vermutet, sind diese Anschlüsse selten. Welche Technologien oder Produkte verwendet wurden, scheint dabei recht unerheblich gewesen zu sein. Ob es Anbieter gibt, die besonders negativ auffallen, das verrät die Bundesnetzagentur nicht, aber eine Untersuchung der Standardverträge hat ergeben, dass fast alle Anbieter den Kunden gegenüber ziemlich vage Angaben machen, mit was für einer Bandbreite sie denn letztlich wirklich rechnen dürfen. Da heißt es das immer, dann heißt es dann gerne bis zu. Ja, also Transparenz herzustellen liegt da offenbar nicht unbedingt im Interesse der Provider.
Da wäre ja mal Zeit für ein Bundesnetzagentur-Leaks, gerne auch per Mail an uns. Außerdem mussten wir noch Abschied nehmen und zwar von der Nachrichtenagentur DAPD.
Genau, und diesmal endgültig, nachdem die Agentur ja bereits nach einem angestrebten Neuanfang Anfang März jetzt Insolvenz anmelden musste, hat sie jetzt endgültig den Betrieb eingestellt. Am Donnerstag verabschiedeten sich die einzelnen Ressorts und die Landesdienste über den Nachrichtenticker und damit schrumpft die Zahl der Agenturen weiter. Nach dem deutschen Dienst der französischen AFP und der wirtschaftslastigen Reuters bleibt jetzt eigentlich nur noch eine deutsche Vollagentur, also die dpa, übrig. Kai Gnifke, der Chefredakteur der Tagesschau, bedankte sich im Tagesschau-Blog bei den Mitarbeitern der DAPD. Er ziehe seinen Hut vor den Kollegen, insbesondere im letzten halben Jahr nach der ersten Insolvenz der Agentur. Die Nachrichtenagenturen würden der Tagesschau den Rohstoff liefern, ohne den sie nicht arbeiten könnte. Und der Verlust der DAPD, so Gnifke, sei auch ein Verlust für die Medienvielfalt und den Qualitätsjournalismus in Deutschland.
Julia Eickmann mit den Medienmeinungen von der vergangenen Woche. Vielen Dank.
Alle Links dazu auf breitband.deradio.de. Der Link auch zum folgenden Stück, den finden Sie dort auch. Und hinter dem folgenden Stück der Netzmusik steht nämlich die brisante Frage, wie oft man Happy Birthday to You singen darf, ohne an die GEMA zahlen zu müssen. Privatsicher unbegrenzt, aber unabhängige Filmemacher, die müssen zahlen, wenn sie den Gratulationsstandard spielen wollen. Denn das Lied ist immer noch urheberrechtlich geschützt. Aber was, wenn die Überreichung der Torte unbedingt singend untermalt werden muss? Das Free Music Archive hat geholfen und einen Geburtstagslied-Wettbewerb gestartet, schon im vergangenen Jahr. Und seit Februar dieses Jahres gibt es den Gewinner, den hören wir nämlich jetzt, Monk Turner und Fascinoma mit It's Your Birthday.
It's your birthday, happy birthday, it's your birthday.
Ein kurzes Stück hier bei Breitband. Markus, gerade haben wir es gehört in den Medien und Meinungen. Die Nachrichtenagentur DAPD hat dicht gemacht, stand lange im Raum, aber irgendwie war es dann doch für abgeklärte Medienjournalisten wie mich zum Beispiel ein Schock, dass plötzlich alles vorbei ist.
Ja, für mich irgendwie gar nicht, weil es zeichnet sich ja wie gesagt schon ab und ich habe tatsächlich, also es hat mich nicht doll überrascht, dass jetzt eine Nachrichtenagentur im Zeitalter des Netzes halt auch mal zumacht.
Ja, und das ist eben der Punkt, dass sich die Beobachter, zu denen ich in dem Fall auch gehöre, einig waren, dass es vor allem so ein Missmanagement war, was dazu geführt hat, auf einem sicher schwierigen Markt nicht weitermachen zu können. Und irgendwie gab es auch die Hoffnung, dass wenigstens Teile davon oder kreative Elemente sozusagen eine Zukunft haben.
Die müssen sich jetzt nach neuen Formen umgucken und bei der Blick nach neue Ideen, da geht ja öfter auch mal in die USA, wo immer gerne mit neuen journalistischen Konzepten experimentiert wird. Zum Beispiel mit einer neuen Nachrichtenseite im Netz, die Quartz heißt. Und das ist eine Business-News-Seite, die gleichen Kunden ansprechen will wie das Wall Street Journal oder The Economist, die aber eher so locker und blockartig daherkommt. Ob das funktionieren kann? Thomas Reintjes hat sich in der Quartz-Redaktion in New York umgeschaut.
We moved into this space over the summer where there are about 6 people all together, and now I think we have about 40 in this office.
Harry Dorset redet mit gedämpfter Stimme, denn ich bin mitten in den Newsroom von Quartz hineingeplatzt. In einem unscheinbaren Haus in Manhattans hippen Viertel Soho arbeiten hier rund 40 Redakteure, alle in einem Raum und an nebeneinander aufgereihten Tischen. Einige Korrespondenten sitzen im Ausland.
In Bangkok, Indonesia, soon to be London, Paris, Dubai, and in the back right corner we have.
Zusammen machen sie seit einem halben Jahr Quartz, eine Business News Website, die sich deutlich von herkömmlichen Nachrichtenseiten unterscheidet, wie sich beim gemeinsamen Durchklicken und vor allem Scrollen mit Chefredakteur Kevin Delaney schnell zeigt.
We actually bring you directly into our top article of the moment.
Wir zeigen dir direkt die derzeitige Titelgeschichte an. Du kannst einfach anfangen zu scrollen. Du musst also nicht noch einmal klicken, um irgendwas zu lesen. Wir haben keine 300 Links auf unserer Startseite. Wir wollen eine effiziente Lesesituation schaffen. Wenn du jetzt weiter scrollst, kommst du zum nächsten Artikel.
Ein Artikel reiht sich an den nächsten. Das lässt Quartz mehr wie ein Blog erscheinen als wie eine Zeitungsseite. Kein Zufall. Kevin Delaney will sich von alten Traditionen trennen. Er hat 16 Jahre beim Wall Street Journal gearbeitet. Der Rest des Gründungsteams von Quartz kommt vom Economist, von der New York Times und der Financial Times, von Reuters, Business Week, Bloomberg. Die hinter Quartz stehende Atlantic Media Corporation hat bei den großen traditionellen Medien Personal abgeworben, um genau diesen Leser abzujagen. Im Netz und auf Smartphones und Tablets. Dort, wo Kevin Delaney eine Schwäche der Verlage sieht.
Their primary revenue source still is a newspaper.
Deren wichtigste Ertragsquelle ist immer noch eine Zeitung. Ihr ganzer Betrieb ist darauf ausgerichtet, eine Zeitung zu produzieren, wo sie für die Druckdeadline am Abend 750 Wörter lange Artikel brauchen. Aber das ist nicht das, was Leser anzieht. Oft kann man Nachrichten und Kontext deutlich knapper fassen.
You can tell the idea, convey the news, provide the context in something that's shorter.
Zum Beispiel in einer Grafik. Als Amazon Ende Januar die Zahlen aus dem Weihnachtsgeschäft präsentierte, hätten die meisten Wirtschaftsmedien nur das übliche Blabla geschrieben, sagt Delaney.
In fact, the most interesting part of Amazon's earnings is that Amazon actually makes very little money.
Tatsächlich ist aber das Interessanteste an Amazons Zahlen, dass Amazon ziemlich wenig Geld verdient. Also haben wir die Margen von Apple, Exxon, Google, Walmart und Amazon in einer Grafik verglichen. Und Amazon ist da nicht einmal in der gleichen Größenordnung wie die anderen. Und dann haben wir noch einen Absatz dazu geschrieben. Das mag uns blockartig erscheinen lassen, aber dem gestressten internationalen Geschäftsmann haben wir die Information präsentiert, die für ihn wichtig ist. Wir haben uns von traditionellen Strukturen und der formalen Sprache von Nachrichten getrennt und bieten damit einem Businessleser sogar mehr Nutzwert.
Viele Traditionen haben sie bei Quartz über Bord geworfen. Das zeigt sich in der Struktur der Website, in der sich keine klassischen Ressorts finden. Stattdessen gibt es Obsessionen, die mit dem Zeitgeist gehen. Das zeigt sich auch in den Texten, die voller Links sind und sich nicht scheuen, Inhalte anderer zu kuratieren. Wenn andere etwas gut machen, dann brauchen wir es nicht selbst machen, sagt Kevin Delaney. Agenturmeldungen finden sich auf qz.com nicht, dafür aber viele Links auf Seiten der Konkurrenz. Quartz versucht mit einer Mischung aus Blog und journalistischer Wirtschaftswebsite zu punkten. Geld wird mit Werbung verdient. Dass andere Medien, ob auf Papier oder online, kein tragfähiges Geschäftsmodell finden, scheint bei Quartz kein Grund zur Sorge zu sein.
Es ist eine tolle Zeit, um ein Medienunternehmen zu gründen. Die Leute lesen mehr Nachrichten als je zuvor. Der Zuwachs kommt durch Handys und Tablets zustande. Das Wachstum des Internets basiert auf Handys und Tablets. Wenn man heutzutage eine Nachrichtenseite startet, ist es keine riskante Wette, auf Handy und Tablet zu setzen. Wir wollen vom Wachstum in diesem Bereich profitieren.
The growth in those areas.
Quartz setzt konsequent darauf. Die Website wurde zuerst für Tablets gemacht, dann für Smartphones und erst zuletzt an Desktop-Bildschirme angepasst. Eine logische Folgerung aus den Überlegungen zur Zielgruppe. Quartz will vor allem globale Geschäftsleute ansprechen, Führungspersonen, die viel unterwegs sind. Alles scheint in der Redaktion auf die Ansprüche dieser Klientel ausgerichtet zu sein.
We believe profoundly in quality journalism.
Wir glauben fest an Qualitätsjournalismus, aber wir wollen unseren Lesern dienen. Und wir spüren, dass manche Traditionen des Zeitungsjournalismus überflüssig sind und einen sogar daran behindern, die Leute mit den besten und nützlichsten Informationen zu versorgen.
Ob Quartz wirklich ein Erfolg ist, lässt sich nach einem halben Jahr noch nicht abschätzen. 1 Million Besucher kommen angeblich jeden Monat auf die Website. Die Werbeeinnahmen lägen über den Erwartungen, sagt Kevin Delaney.
Und wir werden beobachten, wie das weitergeht bei Quartz, vor einem halben Jahr gegründet. Thomas Reintjes war dort in New York bei der neuen Nachrichtenseite.
Und wir bleiben da, genauer gesagt in Brooklyn. Dort kommt das Duo The Must her. Das sind die Sängerin Hale Gefahr und der Schlagzeuger Matt Kilmer. Im Original ein träumerisches Stück Synthesizer haben sie gemacht mit Glöckcheninterpunktion und schwebendem Frauenhauchgesang. Aber auf der gerade veröffentlichten EP gibt es dazu noch 5 Remixe. Da gibt es dann mal Synthi-Bässe, Drohnengewaber und Elektro-Glitch. All das zusammen heißt dann Up, Up, Up und das hören wir jetzt.
Thank you.
Breitband Besprechung.
Die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleich verteilt. Das sagte Cyberpunk-Erfinder William Gibson als Antwort auf die Frage, warum er in letzter Zeit seine Romane in der Gegenwart statt in der Zukunft spielen lässt. Und so ähnlich wird er sich das auch bei Daniel Suarez, gedacht haben. So, dessen Romane lesen sich streckenweise wie Science Fiction, aber die Technologie, die zur Anwendung kommt, existieren zum Teil schon, wie du bestätigen kannst, Markus, denn du hast die Bücher von ihm schon gelesen.
In der Tat. Und gerade bei den ersten beiden, Demon und Darknet, war es diese Mischung aus Science-Fiction, technischer Ausblick und spannender Geschichte, die ihm zum Durchbruch verholfen haben. Und ich war sehr gespannt drauf, ob das bei seinem neuen Roman Kill Decision auch so sein wird. Christian Möller begrüßen wir jetzt. Er hat den Roman gelesen. Hallo und guten Tag.
Guten Tag.
Es geht um den militärischen Einsatz von Drohnen. Wofür steht denn der Titel Kill Decision?
Das ist die Tötungsentscheidung, wörtlich übersetzt. Es ist ja im Moment so, wenn Drohnen in militärischen Konflikten eingesetzt werden, dann behält man sich immer noch vor, dass die letzte Entscheidung, also da im Zweifel eine Bombe abzuwerfen, dass die eben nicht von den Drohnen selber irgendwie auf maschinellem Wege getroffen werden kann, sondern eben von einem Menschen. Und man kann diesen Titel natürlich auch umgekehrt verstehen. Die Entscheidung wird getötet, ja, kill the decision sozusagen. Denn es geht eigentlich in diesem Buch jetzt darum, so ein bisschen der Ausblick auf das Szenario, die Drohnen werden autonom, sie treffen diese Entscheidung autonom, lethal autonomy, das ist so der militärische Fachbegriff dafür. Darum geht es, welche ethischen, welche gesellschaftlichen, welche politischen Fragen hängen da dran.
Bevor wir tiefer in diese Fragen vielleicht noch einsteigen, vielleicht erstmal zur Story, zur Geschichte. Worum geht es in dem Buch?
Da geht es um das Schicksal von im Wesentlichen zwei Hauptfiguren. Es gibt einen Geheimagenten namens Odin, und der ist damit befasst, eben ganz genau den Druck, der da herrscht, also die Drohnen autonom werden zu lassen, das zu verhindern. Der hat so eine kleine Truppe an Underground-Leuten, Programmierern, Medizinern, Biologen, die da zusammen in so einer Geheimdienst-Truppe, also so ein Geheimdienst innerhalb des Geheimdienstes sozusagen, daran beteiligt sind, eben genau dieses Szenario zu verhindern. Und im Rahmen dieser Sache entführen sie dann eine Myrmekologin, das ist die zweite Hauptfigur, eine Ameisenkundlerin, die ihnen dann dabei helfen soll.
Okay, also Biologe, Mediziner, Programmierer, Militär, das hört sich alles sehr nach Geheimdienst an. Was genau hat jetzt eine Ameisenforscherin zu suchen?
Die beschäftigt sich seit Jahren mit dem Schwarmverhalten von Ameisen und die modelliert das dann am Computer. Also sie will rauskriegen, wie sozusagen Schwarmintelligenz funktioniert bei den Ameisen. Denn die können ja kollektiv organisiert handeln. Und das, obwohl sie eigentlich überhaupt keine Gehirne haben, die so weit ausgebildet wären wie etwa die von Menschen oder Primaten. Das ist ja schon eine Sache, die einem zu denken gibt. Und das beobachtet sie. Und diese Daten von ihr, diese Modelle, die sind gehackt worden, die sind geklaut worden. Und da kommt jetzt der Clou sozusagen zustande. Die Autonomie der Drohnen wird kombiniert mit diesem Schwarmverhalten der Ameisen. Das läuft im Wesentlichen über Pheromone, die aussäen, um dieses Gruppenverhalten zu koordinieren.
Das klingt jetzt aber so ein bisschen danach, als ob das Thema bei dem Buch stark im Vordergrund steht, weniger die Story. Warum schreibt denn Suarez kein Sachbuch, sondern einen Roman darüber?
Ja, das ist eine gute Frage. Also er sagt selbst, dass er bei seinen beiden ersten Romanen tatsächlich bei Demon und Darknet vorhatte, ein Sachbuch zu schreiben und dass er dann gedacht hat, naja, das haut jetzt vielleicht auch nicht so viele Leute vom Hocker. Ihm geht's eigentlich darum, dieses ganze technologische Wissen, denn das sind ja alles Sachen auch bei den Drohnen jetzt und bei der Autonomie, darüber wird ja diskutiert im amerikanischen Militär schon und was man da machen kann und was man machen darf, dieses Wissen vielen Leuten eben einfach zugänglich zu machen. Und das schaffst du natürlich sehr viel leichter, wenn du eine gute Story darum strickst.
Das ist ja bei den ersten beiden Büchern sehr gut gelungen, diese Vermischung. Ich war persönlich von Kill Decision eher enttäuscht. Findest du es ein lesenswertes Buch?
Ich fand schon, die Ansammlung von Wissen hat jetzt hier letztlich die kleinen Schwächen in der Story so ein bisschen geschlagen. Also er bedient da diese übliche Thriller-Mechanik mit so einem großen Showdown am Schluss und die Figuren sind auch häufig so ein bisschen klischeehaft. Hat mich nicht sonderlich gestört, weil du erfährst einfach so viel, wenn du dich mit diesen Themen bisher noch nicht auseinandergesetzt hast. Also sowohl die Drohnen als auch die Ameisen als auch geht's dann auch noch um Raben und deren Intelligenz. Das spielt auch noch am Rande eine Rolle. Also man erfährt wirklich sehr viel und so ein bisschen diese ethischen Fragen, die da dranhängen. Das schafft er ganz gut, einen da durchzulotsen, die Probleme so ein bisschen zu bedenken, die damit zusammenhängen.
Also eine Leseempfehlung, so würde ich das jetzt mal zusammenfassen.
Ja, auf jeden Fall.
Vielen Dank, Christian Möller. Das ging über das Buch Kill Decision von Daniel Suarez, erschienen im Rowohlt Verlag, 496 Seiten für 12,99. Herzlichen Dank für diese Einschätzung. Sie können das Gespräch wie auch die gesamte Sendung, die jetzt nämlich dem Ende zugeht, auf breitband.dradio.de nachhören. Und das war Breitband von diesem Samstag. Markus.
Gleich kommt es zur Deutschlandrundfahrt. Dort erfahren Sie, wo Kunst, Eidgenossen und eine Hunderasse zusammenkommen. Die Sendung kommt live aus Rottweil in Baden-Württemberg. Wir hören musikalisch genauso auf, wie wir angefangen haben, mit einem Track von der Major Lazer Remix EP. Der Titel kommt von Snoop Lion mit Drake und heißt No Guns Allowed und ist im Shelko Garcia Teen Wolf Diplo Remix. Und damit verabschieden uns wirklich. Mein Name ist Markus Richter.
Und Vera Linz. Machen Sie es gut. Tschüss.
Dedicate this to Cheyenne and Josh, who pulled something out for the lies that they stole.